بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلى فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموصول بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الخامس والعشرين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنسلوب ببيض الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind immer noch bei unserer Vortragsreihe der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und so sind wir angelangt beim 25. Vortrag bei dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا فيما مضى أن للدين مراتب ثلاثة: الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. تكلمنا عن المرتبة الأولى، عن مرتبة الإسلام، وبينا مفهومه وأركانه. ثم ما زلنا نقف أمام المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان. تبينا فيما مضى مفهوم الإيمان، ثم بدأنا الحديث عن أركان الإيمان. تكلمنا عن ركن الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. وبدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، وكما تعودنا قبل البداء نستمع من يذكر بالجزء الذي تم شرحه في الدروس الماضية من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يقرا؟
So sind wir, liebe Geschwister, immer noch bei der Erläuterung der zweiten Grundlage, und zwar das Kennen des Islam mit den dazugehörigen Beweisen. So haben wir in der Vergangenheit erläutert, dass die Religion drei Rangstufen hat, und diese drei Rangstufen lassen sich wie folgt aufzählen: einmal Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Die Rangstufe des Islam haben wir schon mit den dazugehörigen Beweisen erwähnt und erläutert. Und so knüpfen wir heute an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir noch bei der zweiten Rangstufe, und zwar ist dies Al-Iman. So haben wir angefangen, die Säulen des Iman aufzuzählen. So haben wir aufgezählt: der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den Tag des Gerichts. Und heute werden wir inshallah da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, genau dort anknüpfen inshallah. Jedoch zu Anfang, wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass ein Bruder das auswendig gelernte inshallah auf Arabisch wiedergibt und ein weiterer Bruder das Ganze auf Deutsch inshallah.
Deutsch. Ibrahim Deutsch. Tfaddal. Deutsch Ibrahim Tfaddal. Wa arkanuhu sittatun.
Im Sagen der Anschluss an den Iman, der Glaube, dieser besteht aus mehr als 50 Zweigen. Die höchste Stufe sind die Worte La ilaha illallah und die geringste Stufe ist eine Schäftigkeit von Wege zu räumen. Und die Schamhaftigkeit ist einer der Zweige des Iman. Dazu gehören die sechs Säulen, der Glaube an Allah, an die Engel, an die Propheten, an die Bücher, an die Propheten, an den Tag der Auferstehung und an die Vorherbestimmung und das Gute und das Schlechte drin oder das Schlechte drin. Und der Beweis für die Selbstschuld ist die Aussage des Erhabenen, gewiss
nicht darin besteht die Güte,
dass ihr eure Gesichter nach Osten, nach Westen wendet, vielmehr besteht die Güte darin, dass vielmehr besteht die Güte, dass ihr an Allah,
dass man
an Allah, an den jüngsten Tag, an die Engel, an die Bücher und an die Propheten glaubt.
Ja.
Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen.
Gewiss, wir haben
alles in voller Macht erschaffen.
In bestimmtem
Maß erschaffen. Surah Al-Qamar, Vers 49.
Surah
Al-Baqarah, Vers
79.
Ahsant. Barakallahu fi. Arabisch? Okay. Iqbal.
وأركانه ستة كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ودليل على هذه الأركان ستة قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة الآية 77 تهيئة. ودليل القدر قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر الآية 49.
بارك الله فيك. أحسنت. جزاكم الله خير. في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. فاتكلمنا عن المقصود بالإيمان باليوم الآخر إجمالا والمقصود بالإيمان باليوم الآخر تفصيلا. وعلمنا أن الإيمان الإجمالي أن يؤمن الإنسان أن ثم يوم يبعث الله فيه العباد ليجازيهم على أعمالهم فالمحسنون لهم الجنة والمسيئون لهم النار والعياذ بالله رب العالمين. هذا هو الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي هو أن تؤمن بالموت وشدته بالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، تؤمن بالبعث بيوم النشور بما فيه من أهوال جسام وعظام، تؤمن بالحوض، تؤمن بالميزان، تؤمن بالصراط، تؤمن بميزان الأعمال وميزان العباد أيضا، تؤمن بما في الجنة من نعيم وبما في النار من جحيم والعياذ بالله رب العالمين. وبدأنا الحديث عن الإيمان التفصيلي فتكلمنا عن الموت وشدته، ثم تكلمنا عن القبر وأدلة العذاب وأدلة النعيم، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا.
So haben wir im letzten Unterricht, liebe Geschwister im Islam, über den Tag des Gerichts geredet. Und wir haben erwähnt, dass es einmal eine allgemeine Erläuterung gibt und dass es einmal eine detaillierte Erläuterung gibt. Wir haben erwähnt, dass die allgemeine Erläuterung diese ist, dass man an den Tag des Gerichts allgemein glaubt, dass man daran glaubt, dass es eine Abrechnung geben wird und dass man daran glaubt, dass es nach dieser Abrechnung entweder den Eintritt ins Paradies oder den Eintritt ins Höllenfeuer geben wird. Dann sind wir zum detaillierten Teil gekommen vom Tag des Gerichts und haben erwähnt, dass man daran glaubt, dass der Tod wahrlich eintreffen wird und dass der Tod eine Trunkenheit mit sich bringt und dass eine Bestrafung oder Belohnung sozusagen entweder ein gutes oder schlechtes Ende im Grab sein wird. Und wir haben über die Beweise dafür, darüber geredet, dass es die Bestrafung im Grab gibt. Wir haben ebenfalls über die Auferstehung haben wir erwähnt, dass es eine Waage geben wird, dass es eine Brücke geben wird und dass es danach entweder Paradies oder Höllenfeuer geben wird. Und heute werden wir genau da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und zwar beim detaillierten Teil des Tages des Gerichts.
يجب أن يؤمن الإنسان بالبعث. البعث معناه إحياء الإنسان بعد موته لفصل القضاء. هذه القضية أنكرها الكثيرون من أهل الباطل في كل زمان ومكان. من ذلك قصة هذا السفيه الذي أتى النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم وهو يحمل بعض العظام التي رمت وبليت وفركها في كفه ونفخها في وجه النبي عليه الصلاة والتسليم وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ هذا المسكين مكذب بقضية البعث، يعني غير مؤمن أن الإنسان بعد الموت وبعد أن يتحلل ويعود ترابا كيف يبعث مرة ثانية؟ فجاء منكرا مجادلا، وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان مجادلتهم تدل على غبائهم وتدل على عدم تعقلهم، ولو فكروا قبل أن يثيروا الشبهات ما أثاروها، لكنهم لما عطلوا أداة الفكر وقعوا في الباطل، بدليل أن الله تعالى يتكلم عن الكفار عندما يدخلون النار وهم يبينون سبب دخولهم النار فيقولون وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى إيه السبب؟ إن هم عطلوا أدوات الإدراك، عطلوا سمع الاستجابة. نعم ممكن يسمعون، لكن سماع رد وعناد لا سماع استجابة، وكثيرون هؤلاء يسمع لا من أجل أن يستفيد ولا من أجل أن يستجيب، ولكن يسمع لالتقاط الأخطاء ويسمع للرد فقط، لا يسمع للهداية. وهؤلاء كثر، وذلك كان سلف الأمة يحذرون من المجادلات والمناظرات لغير المخلص الصادق. فهذا أبو حنيفة رضي الله عنه علم أن ابنه يناظر فنهاه نهيا شديدا، فرد عليه ولده فقال يا أبي رأيتك تناظر؟ قال يا بني كنا نناظر ونحن نتمنى أن يكون الصواب مع خصمنا، وأنتم تناظرون لتكون الغلبة لكم، فلا تناظر. الغلبة يبقى ما دمت عايز تغلب مش هتسمع لحجة غيرك. أنت مركز أن أنت تغلب، أنت مركز أن أنت تنتصر حتى ولو كان بالباطل، دي مشكلة خطيرة جدا. فهذه الشهوة تعطل فيك سماع الاستجابة، جاي مش جاي يسمع الاستجابة، لا ده جاي ازاي يلتقط خطأ معين عشان يرد بدلا ما يلقي سمعه لسماع الحجج، ربما يكون الغير معه الحق وأنت لست كذلك، فاطرح ما عندك واسمع للدليل. وقالوا لو كنا نسمع، ما سمع النبي سماع استجابة، ولكن سمع سماع إعراض وسماع نقد باطل، ده مش بس كده، أو نعقل، يبقى هم عطلوا العقول. لا شك كلكم يعلم أن أبا جهل كان من أذكياء العرب، ورغم هذا كفر. لماذا؟ لأنهما استخدم عقله في التفكر، ولكن من البداية قال أن لأبي جهل أن يتبع يتيم بني هاشم، ومن البداية صب، لا يعمل فكرة ولا يعمل عقله، وألغى العملية تماما. علشان كده قالوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. إذن من الخطأ أن تصف الكافر المعاند بأنه صعب عقل، يقول لك دول فيهم أذكياء الملحدين. أذكياء؟ أنت مش فاهم حاجة خالص، ده في ناس ملحدين وأذكياء. أذكياء؟ لو كانوا أذكياء لوحدوا الرب جل جلاله ولآمنوا بالله الواحد، إنما هم عطلوا آلة الفكر، آلة التعقل غير موجودة عندهم، هم عطلوها. علشان كده معظم من وقع في الكفر أو الشرك أو الإلحاد السبب إيه؟ إنه هو عطل سماع الاستجابة وعطل تعقل الاستجابة. يبقى إيه؟ وعطل إنه عنده عقل. اللي عنده عقل حقا وحد الرب جل جلاله، اللي عنده حق عقل حقا آمن بالله. علشان كده قلت لكم وأقول كثيرا أن القرآن عندما تكلم عن المكذبين لم يذكرهم بصفة العقل، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما قالش عقولهم لأنهم عطلوا العقل، فذكر الأحلام. ومعروف كما تعلمون في مفردات اللغة، ولا أدري بقى المترجم هيعرف يعني يوصل لكم ده، هيحاول إن شاء الله. في مفردات اللغة عندنا الحلم والحلم والحلم. حلم بكسر الحاء بمعنى العقل بمعنى الصبر، يقول لك فلان ده حليم يعني صاحب صبر وتعقل. وعندنا حلم بضم اللام بضم الحاء وسكون اللام، حلم الحاء عليها ضمة واللام عليها سكون. ايه معنى الحلم؟ ما يراه الإنسان في نومه على غير الحقيقة من تزيين الشيطان، يزين له أنه يأتي امرأة فيقوم من نومه جنبا، هذا هو الحلم بضم الحاء وسكون اللام. هو رأى فيما يرى النائم أنه متزوج مثلا وقام جنبا، لكنه في الحقيقة ليس لمتزوج، فلذته لذة وهمية، لذة شيطانية من وساوس الشيطان، بخلاف المتزوج حقا يجد المتعة حقيقية. واضح؟ فعشان كده قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم. لماذا؟ لأن ما عندهم من وساوس إبليس وليست من الحق في شيء. يقول لك يا أخي والله أنا مش عارف، يقول لك إله واحد إزاي؟ لا أنا لا دين، أنا ما عنديش دين، أنا أطلقت لعقل العنان يفكر. وعشان توصل تبدأ بالشك، خليك شك، شك على روحك، هنعمل لك إيه؟ أنت بتعطل فيك أداة الإدراك، ما لا فائدة من الكلام معك. علشان كده القرآن علمنا منهج مهم جدا، قاهل لو اتبعنا منهج القرآن لاصطرحنا. القرآن علمنا أن هؤلاء جميعا لا تضيع وقتك معهم لأن وقتك غال. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مدام عنده الإلحاد والانحراف عن الحق ما تضيعش وقتك معه، لكن تذكر له الدليل وتنطلق عند الضرورة فقط. لكن مش هم بأنهم لقاءات وأعداد ونفرغ أوقاتنا ويا شيخنا وفيما يقول، وأنا مالي ملحد وغير ملحد،
يا شيخ نطلع عندنا ناس ملحدين عايزين نقعد معاه، ما لنا نقعد معاه نعمل لهم ايه؟ واحد بيقول لك ان الكون ده مخلوق بالصدفة، هتقنعه ازاي ده؟ هتبقى تتكلم معاه ايه؟ هو اصلا الغى اداه الادراك، بيقول لك مفيش اله، مع ان وجوده دليل على وجود الاله. واضح؟ فده ما تضيعش وقتك معه، خليك بقناعاتك الايمانيه، وان احتجت لمناقشته على قدر الضروره فقط. الدليل كذا من القران، الدليل كذا من السنه، الدليل كذا وفق ضوابط المنطق والعقل السليم. مش مقتنع، انا مش شغلتي اقنعك، مش دي وظيفتي، انا وظيفتي ان ابين الحق وابلغه، مش وظيفتي ان انا اقنعك. اقول لك انا مش مقتنع، ده شأنك ليس شأني انا، لان الله تعالى يقول من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى مش وظيفتي انا الهداية، انا وظيفتي البلاغ وبيان الحق. واضح؟ دي قضية مهمة جدا. هو المسكين هذا عطل عقله، طب واللي عطل عقله ده وللأسف يتشدق بالعقل، امر عجيب. يعني هو عطل الفكر السليم، هو اللي كان يقول لازم تعمل عقلك. انا اللي اعمل عقلي؟ ما انا اللي يا ابني انا اللي بعمل عقلي، انت اللي معطل عقلك. انت عارف بقى اللي هو المفاهيم منتكسة، يبقى هو اصلا معطل الادراك ويقول لك انت اللي معطل، انت اللي مش عايز تفكر. افكر في ايه يا اخي؟ ده حركة الاجهزة بداخلي تقول لي ان للكون الها خالقا سبحانه وجل جلاله، فانا اعملت عقلي واهتديت بامر ربي، انت بقى اللي عطلت، فانا ما عنديش لك وقت. اقول لك قال الله قال رسوله، وباكد اهو قال الله قال رسوله. لا اصل هم يا عم الشيخ ما بيقتنعوش بالقران وبالسنه، احنا نكلمهم بالعلم. الله اكبر، هو انت هتنحرف زيهم ولا ايه؟ هم اثروا عليك انت كمان هتعطل عقلك؟ سبحان الله. القران كلام من؟ كلام الرب جل، والهدايه بايد مين؟ بايد الرب. يعني القران فيه الهدايه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وجاءت بصيغه النكره تفيد العموم والشمول. تيجي انت تقول لي لا لا انا اكلمهم بالعلم، والله العلم في القران والعلم في السنه، لكنها الشهوات. فانت عايزين نكلمهم بالامور الماديه والعلميه وكذا وكذا وكذا، اقول لك لا، هنكلمهم بالقران هنكلمهم بالسنه، والقران فيه المنطق وفيه العقل وفيه العلم وفي كل شيء. ما اقتنعوش، مش شغلتي. لماذا؟ الله جل جلاله قال لنبيه وما عليك الا البلاغ المبين. خلصت القضية بقى، ده للنبي، وقال له لعلك باخرا نفسك على ألا يكونوا مؤمنين، لا هون على نفسك. وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. ده كله في داية العون والتوفيق، مش بتاعة حد إلا للملك جل جلاله، إنما وظيفتنا هداية البيان والإرشاد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي توضح الطريق. هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة المرسلين، وظيفة من جاء من بعدهم من العلماء والدعاء وطلاب العلم إلى قيام الساعة، إن إحنا نوضح الطريق. دي هداية البيان والإرشاد، أما هداية العون مش بتاعتنا، هداية التوفيق مش بتاعتنا. ما تتعبش نفسك بقى، انت تبلغ الحق وتنطلق. واضح؟ فالجماعة دول عطلوا ايه؟ عقولهم. فتخيلوا من وساوس الشيطان انك لازم تبدأ بالشك، شك في كل حاجة حوالي منك عشان توصل للإيمان. يبقى تعالى قابلني لو وصلت. ما هو ديكارت قال لك كده هو أنا أشك إذن أنا موجود. هل آمن ديكارت هو الذي أصل لهم هذا المنهج الغريب منهج الشك؟ ما أمنش ديكارت ومات على كفره وعناده، وهو لمؤسس المنهج واضح. فمن صار على طريقته انتهى إلى ما انتهى إليه، ضياع وتشتت وعدم اطمئنان وعدم راحة. إذن عندما عطل عقولهم كفروا بالرب جل جلاله. فكلمة حلم بضم الحاء وسكون اللام ما يراه الإنسان في نومه من تزيين الشيطان فيقوم جنبا ويتخيل أنه تمتع وتلذذ، ولكنها لذة وهمية. فالجماعة دول أيضا كده هو اعتقد أنه ببعده عن المنهج خلاص هيعيش بقى براحته حر، مفيش تكاليف تقيده، مفيش حلال مفيش حرام، افعل ما شئت، لكنها لذة إيه؟ وقتية وهمية، بمجرد أن يموت يجد العذاب الأليم. الثالثة بقى في مفردات لفظة حلم وحلم، حلم بالضم طين، ضم على الحق وضم على اللام، اللي هو فترة عمرية بنسميها سن البلوغ. سن البلوغ عند الإنسان يقول لك بلغ الحلم بالضمتين، ضمة الحق وضمة الله. عرفت ليه القرآن بقى لهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ لأنهم عايشين في وهم، في وهم، في تزيين إبليس لهم على أيه. إنما صاحب العقل يصل للحق، اللي عنده عقل صحيح يوصل للحق، إنما اللي عطل آلة الإدراك مش ممكن يصل، ماشي كده؟ فهيرى الحق باطلا والباطل حقا عياذا بك اللهم. فصاحبنا ده بقى عطل عقله وفكره، جاء بعظام لبعض الأموات فرقها في يده، نفقها في وجه النبي وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ لجدتك عجيبة جدا. قال النبي نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. حكم من النبي بوحي السماء أن هذا الرجل سيموت على كفره معاندا مجادلا ويدخل النار، وينزل جبريل بخواتيم سورة ياسين يقول الله تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي خاصم ويجادل ويعاند. سبحان الله، ومع أن أصلك من نطفة قطرة ماء قذر مهين، ما فكرتش يا اللي جاي تجادل في وجود الرب جل جلاله وفي البعث. سبحان الله، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ولا خلق، خلق ولا جعل في سورة ياسين؟ شوف كده الآية عندك في آخر ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. نعم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Wir machen weiter, liebe Geschwister, mit dem Tag der Auferstehung. Die Details zu diesem Tag ist, dass du an diesem Tag glauben musst und dass du dann daran glaubst, dass es nach dem Leben, dass es nach dem Tod ein Leben geben wird. Wenn ja Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich sterben und du mit festem Glauben daran, dass du wieder zur Auferstehung gerufen wirst, dass du wieder zum Leben gerufen wirst. Und das, liebe Geschwister, ist der Punkt, der von den meisten Menschen verleugnet wird. Du kannst ihnen erzählen und erzählen, aber sobald es zu diesem Punkt kommt, dass du ihnen sagst, es wird einen Tag der Auferstehung geben und so werdet ihr wieder zum Leben gerufen und so wird die Abrechnung stattfinden und so weiter und so fort, das ist der Punkt, der von den meisten Menschen verleugnet wird und gesagt wird, wie soll das möglich sein und so weiter und so fort. Wir sehen, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist und er ist mit veralteten Knochen gekommen und ist so vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen und hat diese zermalt sozusagen in seinen Händen. Ja, jetzt waren schon sehr alte Knochen. Und hat diese zermalt in seinen Händen und hat dann diesen Staub in das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepustet. Und hat ihm gesagt, oh Muhammad, glaubst du wirklich daran, dass man nach dem Tod wieder zum Leben gerufen wird? Und so sehen wir, dass dies der meiste Fall von denen ist, die ihren Verstand ausgesetzt haben. Und diese Leute wird es zu jeder Zeit geben. Immer wenn du ihnen sagst, du wirst sterben, aber nach dem Tod wirst du wieder zum Leben gerufen, leugnet er diesen Punkt. Wie soll das stattfinden? Und sie glauben nicht daran und so weiter und so fort. Und das geschieht, liebe Geschwister, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das merkt, das geschieht oder diese Gedanken bekommt man, nachdem man seinen Verstand ausgesetzt hat. Ja, derjenige, der keinen Verstand oder der einen Verstand besitzt, aber diesen ausgestellt hat, ist derjenige, der dann mit solchen Thesen kommt. Und wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 67, in Surah Al-Mulk, im Vers Nummer 10 sagt, über diejenigen, die ins Höllenfeuer kommen werden, wird über sie gesagt, und sie werden sagen, Surah Al-Mulk, Vers Nummer 10, für diejenigen, die mitschreiben, und sie werden sagen, hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerglut. Sie werden sagen, hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerglut. Surah Al-Mulk, Vers Nummer 10. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass wir hier erwähnen, hätten wir nur gehört oder hätten wir begriffen. So sehen wir, dass das Hören, liebe Geschwister, dass es wichtig ist, weil viele Leute gehen in die Diskussion oder sie kommen in eine Diskussion und von vornherein ist der Verstand schon ausgeschaltet. Und das Gehör ist ja nicht ausgeschaltet in dem Sinne, weil man die Wahrheit nicht hören möchte. Und hier sehen wir eine schöne Geschichte, ein schönes Ereignis, was die Diskussion angeht, wie Abu Hanifa mit seinem Sohn geredet hat. Und er hat gesehen, dass sein Sohn anfängt zu debattieren und zu diskutieren. Und er hat ihm gesagt, ich sehe, dass du das und das vollziehst. Und so hat er gesagt, oh Vater, ich habe das gemacht, weil ich gesehen habe, dass du auch debattierst. Der Sohn von Abu Hanifa, rahimahullah. Oh Vater, ich mache das so und so, weil ich gesehen habe, dass du auch debattierst. Und so hat er gesagt, oh mein Sohn, wir debattieren oder ich sehe euch debattieren, dass ihr in die Debatte reingeht und von vornherein wünscht ihr euch, dass die Wahrheit auf eurer Seite ist. Aber wir sind in die Debatte gegangen mit der Hoffnung, dass die Wahrheit mit unserem Gegenüber liegt. Aber heutzutage sehen wir, dass viele Geschwister, Gruppierungen von Menschen, viele Gruppen von Menschen in die Diskussion gehen, vor allem diejenigen, die ihren Verstand ausgesetzt haben, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben. Ja, nicht, dass es jemand falsch versteht und jetzt so verstanden hat, Abu Hanifa hat gehofft, dass die Ungläubigen Recht haben, sondern es ging da um eine andere Art von Diskussion. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Ja? Aber auf jeden Fall sehen wir viele Leute, die heute nicht an Allah oder nicht an den jüngsten Tag glauben und so weiter und so fort, dass sie in die Debatte reinkommen, ja, und er hat von vornherein sein Gehör ausgeschaltet. Und ihr kennt Abu Jahl, möge Allahs Fluch auf ihm sein, dass dieser, als er mit dem Gesandten Allahs reden wollte, oder nachdem man mit ihm reden wollte, dass er seinen Verstand schon ausgesetzt hat, er ist von vornherein schon reingegangen, wie soll ich so einen glauben? Ja, und mit so einer Arroganz sozusagen dieser Person gegenüber, dass man von vornherein sein Gehör ausgestellt hat, für die Wahrheit, denn man möchte nicht die Wahrheit hören. Und so sind diese Leute, dass es diese zu jeder Zeit gibt, dass sie nicht an Allah und seine Gesandten glauben. Warum? Weil sie ihren Verstand ausgesetzt haben. Du sagst ihnen, es wird einen Tag der Auferstehung geben. Du wirst wieder zum Leben gerufen und er denkt dir, das kann doch überhaupt nicht sein. Und so denkt ihr, warum? Weil er seinen Verstand ausgesetzt hat. Und wir sehen heute auch viele Wissenschaftler, weil viele Leute kommen und ja, die Nicht-Muslime, die haben so schlaue Wissenschaftler und so weiter und so fort. Wir sagen vielleicht auf diesem Gebiet. Aber derjenige, wenn er seinen Verstand richtig einsetzen würde, hätte er längst diesen Weg eingeschlagen. Dass er an diese Sache glaubt. Wenn er wirklich seinen Verstand ordnungsgemäß eingesetzt hätte, dann hätte er wahrlich diesen Weg eingeschlagen. Und wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala über diese Leute, immer wenn Allah subhanahu wa ta'ala über diese Leute redet, die diese Sache verleugnen, sieht man eine sehr, sehr wunderschöne Sache. Dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht anspricht, indem er sagt, ist es etwa ihr Verstand, der sie dazu beauftragt? Oder ist es etwa ihr Verstand, der sie zum Unglauben bringt, ja, die Beispiele zu geben? Oder ist es ihr Verstand, der ihnen sagt, sie sollen nicht hören? Ja, ihr versteht, was damit gemeint ist. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, diese Menschen bezeichnet er damit, indem er sagt, sind es etwa ihre Einflüsserungen oder ihre Deutungen sozusagen, die sie dazu aufrufen? Weil dieses Wort, ahlamuhum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sind es etwa yani ihre Einflüsse, wir werden näher darauf eingehen, damit man es versteht, ihre Einflüsserungen sozusagen, die sie dazu aufrufen, yani wozu aufrufen, nicht an Allah und seinen Gesandten zu glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, ist es etwa ihr Verstand, der sie dazu aufruft, weil er sie erst gar nicht mit denjenigen betitelt, die einen Verstand haben. Und dieses Wort ahlamuhum, liebe Geschwister, hat vom Wortstamm her gesehen, kann man einmal ableiten, hil, ja, mit dem Kasra und der Ha, oder mit hul, mit Dhamma al-Ha, Sukun al-Lam, oder Hulum. Wenn wir über Hilm reden, dann ist damit der Verstand gemeint und die Geduld. Und wenn wir über Hulm reden, dann ist dies, ich gebe euch ein Beispiel für Hulm, ist, dass ein unverheirateter Mensch, ja,
Träume.
Dass ein unverheirateter Mensch, ja, in seinen Traum geht, gehen wir jetzt vom Mann aus, ein unverheirateter Mann geht zu Bett und er sieht in seinem Traum, dass er verheiratet ist und dass er den Geschlechtsakt mit seiner Frau vollzogen hat. Das ist derjenige, der nicht verheiratet ist und nicht. Und er geht in diesen Schlaf rein und er träumt, dass er verheiratet ist und er vollzieht den Geschlechtsakt. Es gibt wohl einen Unterschied zwischen einem, der tatsächlich verheiratet ist und dies vollzieht, und einen Unterschied zwischen demjenigen, der nicht verheiratet ist, dies im Traum sieht und diesen Geschlechtsakt yani sehen kann. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort ahlamuhum benutzt, so sind damit gemeint, weil dies Einflüssungen vom Shaitan sind, die du während deinem Traum hast, wenn du von der Unzucht träumst beispielsweise. Das sind Einflüsterungen von wem sind? Von Shaitan. Und das ist genau das, was wir meinen. Sind es etwa ihre Einflüsterungen, ihre Träume sozusagen, die sie dazu aufrufen? Und das letzte, was wir erwähnen, Al-Hulum, das ist das, wenn man das Reifealter, wenn man vom Reifealter spricht. Also nur um kurz einen grammatikalischen Ausflug an diesen Wortstamm, um zu sehen, welches Wort sozusagen bedeutet. Also sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sind es etwa ihre Träume oder wenn wir so übersetzen, mit ihren Träumen, die sie dazu beauftragen. Und was man auch schön erwähnen kann zu dieser Sache, derjenige, der beispielsweise von diesem Geschlechtsakt träumt, ja, der diese Sache vollzogen hat, sehen wir, dass dies ein zeitlicher Genuss für ihn ist. In seinem Traum, ja, in der Zeit, in der er schläft, in der er träumt, hat er diesen zeitlichen Genuss. Dann steht er auf, er sieht, dass er yani, in seine Hose so Sperma-Erlass hatte und dann steht er auf und dann kommt er auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich bin ja überhaupt gar nicht verheiratet. Und das war ja eigentlich nur ein Traum. Er wird wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Und so ist es mit demjenigen ebenfalls, der von seinen Einflüsserungen beauftragt wird, dass er durch dieses Leben geht. Es gibt kein Halal, es gibt kein Haram. Alles ist schön und gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und es wird nichts geben. Und dann, wenn der Tod kommt, wird er wieder auf den Boden zurückgenommen, auf den Boden der Tatsachen. Also, und wenn man vor allem mit diesen Leuten redet, wie der Sheikh erwähnt, sollte man nicht zu viel Zeit mit ihnen opfern. Ja, wir haben hier Nicht-Muslime, wir müssen mit ihnen diskutieren und wir müssen sie zum Islam rufen und wir müssen das und wir müssen das noch. Man sollte seine Zeit nicht verschwenden. Und viele Leute sehen wir auch heutzutage, die von diesen Atheisten schon ihre Eigenschaften angenommen haben. Indem sie sagen, oh so und so oder oh Sheikh, da sind Leute, die glauben nicht an den Koran, die glauben nicht an die Sunna, wir müssen mit ihnen auf wissenschaftlicher Ebene reden. Und das ist falsch. Yani, wenn du so bist, dann hast du auch deinen Verstand ausgesetzt und hast ihre Eigenschaften angenommen. Sondern, auch wenn sie nicht daran glauben, so sagt ihnen der Koran ist so, die Sunna ist so, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt das, reicht es dir nicht, ist mir Schnuppe. Ich bin damit beauftragt, dass ich dir die Botschaft übergebe. Ich bin nicht damit beauftragt, dich zur Rechtsleitung oder dich zu rechtleiten. Wie wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala yani, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, du leitest nicht recht, wie du möchtest, und vielmehr leitet Allah recht, wie er möchte. Ja? Oder, dass du nur ein Überbringer der Botschaft bist. Und in dem Vers, in dem wir sehen, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du leitest wahrlich zum geraden Weg, damit ist die Da'wa gemeint. Du rufst wahrlich zum geraden Weg. Ob sie rechtgeleitet werden oder nicht, liegt in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir nehmen uns nicht ebenfalls diese Charaktereigenschaft an, indem wir sagen, sie glauben nicht daran, wir müssen auf wissenschaftliche Ebene kommen und wir müssen so kommen. Nein, wir sagen das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir sagen das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, ob sie daran glauben oder nicht, ist ihre Sache. Wie gesagt, so kam dieser Mann zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit den veralteten Knochen, mit den zermalten Knochen. hat sie in das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepustet. Und hier sehen wir, wie wahrlich die Offenbarung war. Er hat sie in das Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepustet und ihm gesagt: O Muhammad, glaubst du wirklich daran, dass dieses wieder zum Auferstehen gerufen wird? Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine kurze und knappe Antwort: Ja, Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich sterben. Und er wird dich wieder zum Leben aufgerufen und du wirst ins Höllenfeuer geschmissen. Fertig, kurz und knapp. Und so kam, nachdem er diese Eigenschaft dieses Mannes gesehen hat, kam die Offenbarung in letzten Ayat von Surat Yasin über Jibril alayhi salam. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen, und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, sodass ihr sogleich damit anzünden könnt. Hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch, und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen, sei, und so ist es. So sei preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaft, Gewalt über alles ist, und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Dies zu den letzten Versen von Surat Yasin, beginnend ab Vers Nummer 79.
إذا من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالبعث وأنه حق وأن أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وأن الناس يبعثون من قبورهم إلى أرض محشرهم حفاة عراة غرلا بهما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة عراة أي كما ولدتهم أمهاتهم عراة حفاة غرلا بهما يعني حتى قطعة الجلد التي أزيلت عند الاختتان تعود بأمر الله تعالى. لذلك سألت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال مع النساء، شوف العفة والخوف على العورات. قال: نعم يا عائشة. قالت: فكيف بالعورات؟ قال: إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. نبعث جميعا في أرض غير الأرض، أرض بيضاء عفراء لا عوج فيها ولا أمتى، أي لا ارتفاع ولا انخفاض، مستوية مثل الفضة، لم ترتكب عليها معصية. على هذه الأرض يكون الحساب، وينزل الرب جل جلاله ويجيء كما أخبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذا الأرض أو في هذه الأرض يجتمع المخلوقات، الإنس والجن والحيوانات وجميع الكائنات، وتتنزل ملائكة الرحمن، ويجيء الرب جل جلاله لفصل القضاء. فوق هذه الأرض عند مجيء الرب جل جلاله تخشع الأصوات ولا تسمع إلا همسا، الكل ساكن، الكل خاضع. يا له من هول، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، سيسمى بيوم العرق وبيوم الغرق عياذا بك اللهم. فمن الناس من يصل عرقه إلى كعبين، ومن الناس من يصل عرقه إلى ركبتين، ومن الناس من يصل عرقه إلى حقوي أي إلى وسطه، ومن الناس من يصل عرقه إلى شحمة الأذنين، ومن الناس من يلجمه عرقه فيكون في بحر من عرق والعياذ بالله. خير انت العرق القبيح ده اما يسبح فيه الانسان عياذا بك اللهم بسبب سوء اعماله وقبح أقواله في هذا الهول العظيم تظهر للبشرية وللجن منزلة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فقد أعطاه الله الشفاعة العظمى في الجميع، في المؤمن والكافر، في الطائع والعاصي، كي يبدأ الرب جل جلاله الحساب. فبعد أن يأتي أهل الموقف جميع الأنبياء بدءا بآدم ومرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم الشفاعة لبدء الحساب، وكل يقول لست لها، عندها يشار إلى رسول الله فيأتونه فيقول أنا لها، ويشفع عند ربه فيشفعه الرب جل جلاله في بدء الحساب. فالبشرية التي كفرت وعاندت وصدت وحاربت وآذت النبي عندها يدركون قول الله عز وجل عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الرحمة تصلهم في ساحة العرض لبدء الحساب ورفع الحرج الشديد، فيبدأ الحساب. والحساب يومها عباد الله فيه العدل المحض، فإن الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. لذا من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر، سرائر جمع سر، تبلى يعني تظهر وتنكشف. فكم من سر أخفيت، وكم من بلية أخفيت، تكشف يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. كل كلمة قلتها مسطرة، وكل فعل فعلت مسطر، حتى الإشارة نعم كل مسطر. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالحساب شديد والموقف مهيب، موقف يفر فيه الأخ من أخيه والابن من أمه وأبيه والزوج من زوجته وولده وبنيه. الله أكبر. لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي الذين صاحبتهم في الدنيا على المعصية وعلى البعد عن الله، يكونون أشد الناس عداوة لك يوم القيامة. خلاص أعداء، إلا أهل التقوى وأهل الإيمان اللي اجتمعت معهم على طاعة الله وعلى طاعة النبي محمد في الدنيا يكونون أحبابا لك يومها، يدافعون عنك ويذبون عنك. فالروابط تتقطع يوم البعث، روابط الباطل، روابط الشهوات، ولا تستقيم إلا روابط الطاعة والإيمان. من أجل ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن رابطة الإخوة الإيمانية في الله سبب من أسباب النجاة يوم العرض، والنجاة من أهوال القيامة. ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل عرشه يوم القيامة، ويمر عليهم يوم الحساب كصلاة ظهر أو عصر. ليه؟ لأن العلاقات كانت لله في الدنيا، ما كانتش فيها غبش ولا خداع ولا غش، كانت خالصة نقية صافية بصفائها في الدنيا نالوا رحمة ربهم في الآخرة. في هذا اليوم المهيب إخوات الإيمان والإسلام تتطاير الصحف، فمن العباد من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال. من أخذ الكتاب باليمين كان الفرح والسرور والنعيم والحبوب، ومن أخذ كتابه بالشمال كانت الغبرة وكان الندم وكان العذاب الأليم، عياذا بك اللهم. في هذا اليوم العظيم تنصب الموازين وتوزن الأعمال، فهناك ميزان له كفتان، ميزان حقيقي تجمع فيه الأعمال وتوزن، ولا ظلم يومها. فنحن نؤمن أن هناك ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، فنسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا، اللهم أمين. في هذا اليوم العظيم المهيب هناك حوض في عرصات القيامة، هو حوض النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ماء أشد بياضا من اللبن، طعمه أحلى مذاقا من العسل، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء. هذا الحوض يستمد ماءه من نهر في جنة الله يسمى نهر الكوثر، فالكوثر نهر في الجنة أعده الله لنبيه ولمن اتبع نبيه. هذا النهر العظيم والخير العميم يمتد منه مضراب من ذهب إلى حوض في عرصات القيامة ليشرب منه من اتبع سنة النبي، ومن خالف وابتدع يقال له سحقا سحقا وبعدا بعدا ويطرد عن حوض نبينا. لذا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله في ساحة العرض أين نلقاك؟ قال التمسوني عند مواضع ثلاثة لا أخطئها، عند الحوض وعند الصراط وعند باب الجنة. الله أكبر، يبقى الباحث عن رسول الله يوم القيامة يبحث في هذه المواضع، ابحث عن حوض النبي تجد نبيك، ابحث عن الصراط تجد النبي على مقدمة الصراط يقول يا رب أمتي أمتي، ابحث عن باب الجنة تجد نبيك أول من يطرق باب الجنة ولن يفتح بابها إلا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. نؤمن بأن في ساحة العرض الصراط بصفته كما أخبر النبي مثل الشعرة وأحد من السيف، عياذا بك اللهم، والسائرون عليه وفق أعمالهم، منهم الماشي ومنهم المسرع ومنهم من يسرع كمن على ظهر جواد، ومنهم المنطلق كالبرق على حسب الأعمال، ومنهم من يحبو حبوى، ومنهم المكردس في النار والعياذ بالله رب العالمين. نؤمن أن هناك قنطرة للقصاص فيها يقتص الرب جل جلاله للمظلوم من الظالم، فيها يقتص الرب جل جلاله لأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة من أهل النار، قصاص عدل. فالأمر مهيب، فإياك والظلم، إياك وظلم نفسك وإياك وظلم العباد،
لأن الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية. في شدة الموقف يأتي العباد ليطالبوا بحقوقهم عندك ويؤخذ من حسناتك، فإن فنيت الحسنات أخذ من خطاياهم فكانت النار والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام. إذن عليك أن تؤمن بهذا كله في ساحة العرض، أيضا تؤمن أن الله جل جلاله يحاسب أولياءه حسابا يسيرا، يحاسب أعداءه حسابا عسيرا، والحساب اليسير مجرد العرض لا المناقشة، لأن من نوقش الحساب عذب، يعرض عليك أعمالك فقط. ولذا في الحديث ينادى في ساحة العرض: أين فلان ابن فلان؟ تخيل بالله عليك لو كنت أنت الآن ينادى عليك: يا فلان يا ابن فلان، على رؤوس الأشهاد: هذا اسمي أنا، إنه أنا، أنا المطلوب. يا رب سلم، كيف يكون حالك وأنت تعرض الآن على رؤوس الأشهاد وحدك، وتحملك الملائكة؟ الله أكبر، الله أكبر. يا رب نسألك رحمتك، ونسألك حسابا يسيرا، اللهم آمين. فالعبد المؤمن يسدل الله عليه الحجب فيستره عن الأشهاد، ويقول له الرب جل جلاله: عبدي، أتذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ أذكر يا رب. عبدي، أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ أذكر يا رب. ويعرض عليه أعماله، ثم يقول له الرب جل جلاله: عبدي، لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا ملائكتي خذ عبدي إلى جنتي. الله أكبر. هنيئا لهذا العبد الذي حسبه الرب هذا الحساب اليسير، قرره فاعترف وأقر وبين له ستره وجميله عليه في الدنيا، والآن أغفر لك، اذهب يا ملائكتي بعبدي إلى جناتي وإلى دار كرامتي. الله أكبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب، الذين سترتهم في الدنيا وفي الآخرة،
آمين،
وكتبت لهم رحمتك،
آمين.
اللهم أمين. عليك أن تؤمن بهذا كله، هذا هو الإيمان التفصيلي. عليك أن تؤمن بالجنة والنار.
Also liebe Geschwister im Islam, nachdem wir dies erwähnt haben, kommen wir zum detaillierten Glauben, dass du daran glaubst, dass es eine Auferstehung geben wird und dass du nackt auferstehen wirst. Wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erläutert hat, dass man an diesem Tag nackt auferstehen wird, so wie du geboren wurdest. Sogar nachdem dir die Vorhaut deines Geschlechtsteils abgetrennt wurde, bekommst du die wieder dran mit der Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wirst du auferstehen. Und als uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das lehrt, sehen wir seine reine Frau Aisha radiallahu anha ihn fragt: O Gesandter Allah, wir werden nackt auferstehen. So sagt er: ja. Und was ist mit der Aura? Was ist mit der Aura, die nicht geschützt wird? Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ja, Aisha, der Tag ist viel gewaltiger als dies. Der Tag, diese Sache, ist viel, viel gewaltiger als dies. Ja, als dass du damit beschäftigt wirst, dein Gegenüber zu begutachten, um die Geschlechtsteile zu sehen und ähnliches. Und die Auferstehung, liebe Geschwister, wird auf einer weißen Erde stattfinden. Einer reinen Erde. Einer ebenen Erde. Eine Erde, auf der niemals gesündigt wurde. Und so wird jeder ruhig sein an dem Tag. Niemand wird einen Mucks von sich geben. Und dies gebührt einzig Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Sonne wird tief kommen. Und man wird, deswegen wird dieser Tag auch manchmal der Tag des Schweißes genannt. Man wird anfangen zu schwitzen. Der eine, sein Schweiß reicht bis seine Fußknochen. Dem Schweiß des anderen reicht bis an seine Kniekehle. Und beim anderen bis seines Oberkörpers. Und bei dem anderen bis zu seinen Ohrläppchen. Und der andere wird an ihr in Schweiß gebadet sein. Suchen wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dieser Angelegenheit. Dann wird man sehen, wie gewaltig dieser Tag ist. Und so werden sie zu all den Propheten gehen und zu den Gesandten gehen, weil sie möchten, dass dieser Tag oder dass der Tag, dass die Abrechnung schneller kommt, weil dieser Tag so gewaltig ist, liebe Geschwister, dass die Sonne so tief kommt und man in einer ehrfürchtigen Situation ist. Und so werden sie zu den einzelnen Propheten gehen. Bitte deinen Herrn, bitte deinen Herrn, bitte deinen Herrn, dass der Tag beginnt, dass dieser Zustand vorüber ist. Und sie werden alle sagen, ich bin nicht dafür oder ich bin nicht dazu beauftragt. Ich bin nicht dazu beauftragt, ich bin nicht dazu beauftragt. Und sie werden zeigen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und so wird man zu ihm gehen und er wird sagen, ich bin dazu beauftragt. Und so geht er zu seinem Herrn und legt Fürsprache ein, dass der Tag schneller kommt. Und deswegen, dann werden die Ungläubigen verstehen, wie halb dieser Vers gekommen ist. Und wir sandten dich als eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Sogar der Ungläubige an diesem Tag wird die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu spüren bekommen, wenn dieser für ihn Fürsprache einlegt, dass dieser Tag endlich eintrifft. Und so wird der Tag eintreffen. Und so wird dann vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und das ist der Tag der vollen Gerechtigkeit. Der Tag der vollen Gerechtigkeit. Der Tag, an dem die Geheimnisse gelüftet werden. Egal welche Tat du vollzogen hast oder welche Aussage du getroffen hast. Und du hast ein Geheimnis daraus gemacht. An diesem Tag werden die Geheimnisse gelüftet. Und egal was du gesagt hast, was du gemacht hast, was du angedeutet hast, wird dir nahegelegt. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr sind wahrlich edle Schreiber, die das aufschreiben, was man praktiziert. Edle Schreiber, die die Taten niederschreiben. Und an diesem Tag wirst du dich um nichts kümmern können. Du musst dir vorstellen, wie gewaltig deine Liebe zu deinen Familienangehörigen ist. Und an dem Tag wirst du wegrennen vor deinem eigenen Bruder, vor deiner Schwester, vor deinem Vater, vor deiner Mutter. Und jeder wird in sich selbst beschäftigt sein. Wie gewaltig muss dieser Tag sein, wenn du deine Mutter, die du über alles liebst, an diesem Tag zur Seite stellst und sagst, ich bin selbst mit mir selbst beschäftigt. Dass du ihr nicht helfen kannst und sie kann dir nicht helfen. Ihr Sohn, ihre große Liebe, ihre große Barmherzigkeit, wie sie ihn aufgezogen hat und so weiter und so fort. Und an diesem Tag wird selbst sie mit sich selbst beschäftigt sein. Wie gewaltig muss dieser Tag sein, wenn man sogar seine Ängsten zur Seite lässt und jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Und so wird an diesem Tag die Bünde, der Bund der Gelüste und des Unglaubens und des Falschen und der Lüge wird alles gebrochen. Und es bleibt nur ein Bund, der Bund der wahren Brüderlichkeit. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith von Abu Huraira erwähnt, 7 Leute, die am Tag des Gerichts Schatten bekommen unter dem Throne Allah subhanahu wa ta'ala, an dem es keinen anderen Schatten gibt. Und er erwähnt 2 Brüder oder 2, die sich für Allahs Willen geliebt haben. Deswegen die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist etwas Gewaltiges, eine Sache, mit der man nicht spielt, sondern eine gewaltige Sache, die dir an diesem Tag deine Rettung bringen kann. Wie erwähnt es für diese Leute, wenn der Tag vorkommt wie ein Dhuhr oder wie ein Asr-Gebet. In so einer Leichtigkeit. Und dann kommt es. Und manche bekommen ihr Buch zu ihrer Rechten. Und so werden sie damit prahlen. Seht her, ich habe damit gerechnet an diesem Tag der Auferstehung, der Abrechnung. Ich habe mit der Abrechnung gerechnet. Ich habe gewusst, dass die Abrechnung kommen wird. Und so wird er mit seinem Buch prahlen und er wird sich freuen, weil er weiß, welche Gaben auf ihn warten. Und der andere, liebe Geschwister, wird sein Buch zu seiner Linken bekommen und er wird es leugnen, dass er es bekommen hat. Und er wird grau sein und er wird bestäubt sein und er wird in einem miserablen Zustand sein. Und dass wir ebenfalls, liebe Geschwister, an die Waage glauben, dass die Taten gemessen werden, dass du fest daran glaubst, dass deine Taten gemessen werden. Bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere guten Taten an dem Tag schwer macht in unserer Waagschale. Und das ist das Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gibt, wie erläutert, die Flüssigkeit so weiß wie Milch, so süß wie Honig. Ein Becken, das entsprungen ist vom Fluss der Kautarheit im Paradies. Dies ist ein Fluss im Paradies, der Fluss vom Kautar. Und dieses Becken, diese Flüssigkeit in diesem Becken ist ein Teil davon. Und so wird man davon trinken wollen. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt wurde, O Gesandter Allah, wo sollen wir nach dir suchen? Und so hat er gesagt, sucht mich an 3 Orten. Einmal am Becken, am Anfang der Brücke, wenn er die Fürsprache einlegt, O Allah, meine Umma, und vor den Toren des Paradieses, die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geöffnet werden. Und wo wir bei der Brücke sind, dass wir einen festen Glauben daran haben, dass es eine Brücke geben wird, über die jeder gehen muss. Und wie wir erwähnt haben, diese ist dünn wie ein Haar und scharf wie eine Klinge. Mancher wird gehend drüber gehen, mancher wird rennend drüber gehen, mancher in der Geschwindigkeit, als wäre er reitend, manche in der Geschwindigkeit eines Blitzes, andere wiederum werden kriechen und andere wiederum fallen herunter. Und das wird der Tag sein, die Geschwister, an dem sich der Spreu vom Weizen trennt. Ein Tag, an dem getrennt wird, der kommt hierhin und der kommt hierhin. Und dass das ebenfalls der Tag ist, falls du zu denjenigen gehört hast, die gelästert und getan haben, dass an dem Tag von deinen guten Taten genommen werden und die andere Person bekommt es. Und wenn du keine guten Taten mehr hast, wird von den schlechten Taten der Person genommen und du wirst diese bekommen. Und sie werden die Nahestehenden, die Diener Allah subhanahu wa ta'ala, eine schnelle, leichte Abrechnung bekommen. So wirst du gerufen, stell dir vor, du musst dir das bildlich vorstellen, du, egal wie du heißt, wirst von Allah subhanahu wa ta'ala gerufen. Und die gesamte Menschheit schaut dir zu und du wirst von den Engeln getragen und du kommst vor Allah subhanahu wa ta'ala. So wird derjenige sein, der Allah subhanahu wa ta'ala gedient hat, bekommt er einen Vorhang, eine Abdeckung sozusagen, dass die anderen Menschen dies nicht wahrnehmen. Und er wird keine Diskussion führen, weil wer eine Diskussion mit Allah subhanahu wa ta'ala führt, dieser wird sehen, dass er nicht im Recht sein wird, sondern ihm wird nur vorgelesen. O mein Diener, du hast diese und diese Sünde gemacht. Ja Allah, ich habe sie gemacht. O mein Diener, du hast diese und diese Sünde gemacht. Ja Allah, ich habe sie gemacht. Und du wirst dir bewusst, und du leugnest nicht, du wirst die Wahrheit sprechen. O mein Diener, du hast diese und diese Sünde gemacht. Ja, ja Allah, dies habe ich vollzogen. Und du wirst Allah subhanahu wa ta'ala sagen, so wie ich dich beschützt habe, oder geschützt habe in der Dunya, so wirst du auch heute geschützt und so wird den Engel beauftragt, dass sie ihn nehmen und ihn ins Paradies bringen. So wird er ins Paradies gebracht, liebe Geschwister. Also kann man festhalten, der Tag des Gerichts ist, dass du an all diese Taten glaubst, dass du an all diese Ereignisse glaubst, die Auferstehung, die Waage, die Abrechnung, die Brücke, das Becken und all diese Dinge. So sollte man versuchen, sich diese Ereignisse bildlich vor Augen zu halten, damit man sieht, wie gewaltig dieser Tag sein wird.
تؤمن بالجنة والنار وأن الجنة دار الكرامة ودار الرحمة أعد الله فيها لعباده المتقين صنوف النعيم الدائم وأن ألذ متعة في جنة الله النظر لوجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هل فكرت يا عبد الله في هذه اللذة وخاصة أن الله تعالى حجب المعاندين عن رؤيته فقال عنهم في سورة المطففين ثم إنهم عن ربهم لمحجوبون هذه قمة العذاب أن يحجب الإنسان عن ربه جل جلاله أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة كما أخبر الله جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر إلى وجه الله الكريم على قدر عملك فمن أهل الجنة من يرون ربهم غدوة وعشية ومنهم من يرون ربه بقدر كل أسبوع مرة أو بقدر كل شهر مرة أو بقدر كل عام مرة على حسب العمل على حسب العمل وكلما نظر المرء إلى ربه جل جلاله ازداد جمالا الله جل جلاله أعد للمؤمنين في جنته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة هي الدار الحقيقية أما الدنيا صورة ليست بحقيقة هي صورة فكل ما تجده من متع الدنيا إلى زوال لا بقاء لها بخلاف نعيم الجنة دائم أبدي النار دار العذاب عياذا بك اللهم، وهي دركات من السفل عياذا بك اللهم، وبعضها أشد من بعض، من أسمائها النار وجهنم والسعير والحطمة ولظى عياذا بك اللهم، أسماء عجيبة، والجحيم هي صوت رحمة لعباد الله في الدنيا للمؤمنين تقودهم إلى الجنة، فالمؤمن عندما يسمع عن عذابها وعن شدتها يفزع إلى ربه ويفر هاربا إلى مولاه، فيبادر بالطاعات ويقلع عن المعاصي والزلات خوفا من عذاب ربه جل جلاله. عليك أن تؤمن بهذا، أن الجنة دار الكرامة وأن النار دار الإهانة، أن الجنة دار المؤمنين وأن النار دار الكافرين، وعليك أن تؤمن أن الله تعالى خلق ناره وخلق لها أهلها، وأن النار تعرف أهلها وتنادي عليهم في ساحة القيامة، ويخرج عنق منها في ساحة العرض له عينان ولسان وينادي على أهل النار عياذا بك اللهم. موقف رهيب رعيب عباد الله، فعليك أن تؤمن بهذا كله، فبإيمانك باليوم الآخر الإيمان الإجمالي والتفصيل، يثمر هذا الإيمان سلوكا طيبا في الدنيا وإيمانا صادقا وعملا صالحا. ولذا الذي يسمع عن الإيمان باليوم الآخر وعن أهواله ولا يتغير فبئس العبد هو، بئس العبد هو، هذا ليس له قلب، يسمع عن تلك الأهوال ولا يعيد الحسابات مع النفس ولا يبادر بالطاعات ولا يستغفر عن الزلات والأثام ويبدأ بداية جديدة، فلا خير فيه. الذي يسمع ولا يتأثر لا خير فيه. إذن عباد الله، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر إجمالا وتفصيلا كما بينا، إن قدر البقاء وكان اللقاء نقف أمام الركن السادس من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر خيره وشره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Willkommen, ich bin jetzt Teil, liebe Geschwister, und zwar zu dem Glaube an das Paradies und an das Höllenfeuer. Und dies wird der Ausgang eines jeden Menschen sein, entweder ins Paradies oder ins Höllenfeuer. So sollte man wissen, dass das Paradies, liebe Geschwister, eine Ruhestätte voller Gaben ist. Und der größte Genuss, dass man auch sich Gedanken darüber macht, der größte Genuss im Paradies ist es, dass man Allah subhanahu wa ta'ala sehen wird. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala sehen wird, und die strengste Strafe ist, dass es dir verboten wird, das Angesicht deines Herrn zu sehen. Und das Sehen wird gemäß deiner Taten sein. Manche werden ihn täglich sehen, manche einmal wöchentlich, vielleicht einmal monatlich, einmal jährlich, gemäß deinen Taten, gemäß deinen guten Taten, die du vollzogen hast. Und wir sehen in der Überlieferung, dass das Paradies ist, das Allah subhanahu wa ta'ala für seine Diener vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, noch ein Ohr gehört hat, noch sich in einem Herzenswunsch verbirgt. So gewaltig ist diese Sache. Denn das Paradies, liebe Geschwister, ist eine ewige Schönheit, voller Gaben, kein trügerischer Genuss. Wobei das diesseitige Leben ein Bild ist, ein vergängliches, trügerisches Bild. Und das Paradies ist die Ewigkeit. Aber ebenfalls gibt es die Hölle, liebe Geschwister. Und diese hat verschiedene Namen und verschiedene Stufen. Und die Hölle, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, das Wissen über die Hölle ist eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Das Wissen über die Hölle ist eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Denn jedes Mal, wenn du über die Hölle hörst oder liest und du bekommst Unterrichte und du nimmst Informationen über die Hölle auf, ist dies eine Barmherzigkeit für dich aus dem Grund heraus, weil sie dich schwach rüttelt, wie gewaltig diese Strafe ist. Und sie bringen dich näher zu deinem Herrn oder zurück zu deinem Herrn und du kehrst zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala erschuf die Hölle und erschuf ihre Insassen und sie kennt ihre Insassen. Das heißt, wer davon hört, von diesem Höllenfeuer und von diesem Paradies und von dem Tag des Gerichts, dieser, liebe Geschwister, und der Glaube daran hat, wie sie ihn bringen, diese Informationen werden ihn bringen zu einem besseren Leben, ein wohltuendes Leben, ein Leben voller Genuss, das ihn zu den besseren Taten bringt, weil er dies verinnerlicht hat. Und derjenige, der darüber hört und diese Infos bekommt und sich in ihm nichts bewegt und er dies kalt hinnimmt, sollte wissen, dass er ein totes Herz hat. Wenn man all dies hört und dies bewegt sich in dir und veranlasst dies in dir und bringt dich nicht zu den besseren Taten, sollte wissen, dass du ein verstorbenes Herz hast. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir den Nutzen daraus ziehen von dem, was wir gehört haben. Und nach dem, was wir gehört haben, auch handeln. Ich sage diese Worte und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.